EHI Retail Insights. Der Podcast für alle, die im Retail entscheiden und die von den Besten lernen wollen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der EHI Retail Insights. Heute ist Bergzeit bei uns zu Gast. Das Unternehmen ist ein spezialisierter Händler für Bergsport und Outdoor-Ausrüstung und verbindet E-Commerce mit Beratung, Content und Community rund um das ganze schöne Thema Draußensein. Bergzeit hat im Geschäftsjahr 2025/26 einen Nettoumsatz von 207 Millionen erzielt, ist damit um 17% zum Vorjahr gewachsen. Nach eigenen Angaben macht das Unternehmen mehr als 70% des Umsatzes mit StammkundInnen und Stammkunden. Im Kern ist Bergzeit ein spezialisierter E-Commerce-Händler, ergänzt das digitale Geschäft aber auch durch zwei stationäre Filialen im Münchner Süden. Und genau das macht Bergzeit zu einem spannenden Beispiel und auch Gesprächspartner für die Frage, wie spezialisierter Handel Vertrauen, Wiederkauf und ein klares Profil zusammenbringen kann. Darüber spreche ich heute mit Martin Stolzenberger, dem CEO von Bergzeit. Mein Name ist Clarissa Vorreier und los geht's. Ja, hi Martin. Ich freue mich wirklich, dass du da bist und jetzt auf unser Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dabei zu sein.
Weißt du, was ich festgestellt habe? Also ich habe mich ja in der Vorbereitung auch so ein bisschen in euren Podcast reingehört und wir waren sogar schon mal auf demselben Berg, auf dem Stripsenjoch.
Echt? Und ja. Das kam mal in dem Podcast vor, das Stripsenjoch.
Ja, genau, da hattet ihr irgendwie so eine Veranstaltung oben.
Ja, ich erinnere mich, da habe ich tatsächlich einen Live-Podcast aufgenommen auf dem Stripsenjoch aus, stimmt. Lustig.
Das fand ich irgendwie ganz lustig, dass wir beide da auch schon oben waren. Und du gehst auf jeden Fall gerne selber wandern und auch klettern. Ich würde jetzt einfach mal vermuten, dass du ein kompletter Outdoor-Mensch bist und das liebst. Wie sehr prägt denn diese eigene Leidenschaft deinen Blick auf Bergzeit und auch auf eure KundInnen und Kunden?
Also wahrscheinlich ist das schon mit der Hauptgrund, warum ich bei Bergzeit gelandet bin. Mhm. Meine Leidenschaft für Outdoor und Bergsport und alles, was damit zu tun hat. Und das war schon als Kind so. Und das ist auch der Grund, warum ich in die Branche gegangen bin, warum ich auch in die Outdoor-Branche gegangen bin. Und deswegen hat sich das eigentlich immer so weiterentwickelt. Und ich glaube auch, die zweite Frage war, glaube ich, wie sich das auf die Kunden auch auswirkt. Mhm. Und glaube, wahrscheinlich ist es schon spürbar, weil letztendlich stinkt ein Unternehmen ja immer vom Kopf, so wollte ich sagen.
Ja.
Und letztendlich ist das wahrscheinlich an der Stelle auch ganz passend, weil ich kann genau diese Glaubwürdigkeit und diese Authentizität eigentlich auch mit reinbringen. Mhm. Und dieses Beispiel, das du vorgenannt hast mit dem Stripsenjochhaus, ich habe auch viele Bergzeit-Podcasts aufgenommen und genau das lässt sich natürlich da auch gut transportieren.
Mhm. Meinst du denn auch, dass dann vielleicht bestimmte Bedürfnisse oder Erwartungen so von den Kundinnen früher wahrnimmst, weil du einfach Teil dieser ganzen Welt bist?
Ja, also ich glaube, dass das eine meiner tatsächlich großen Stärken ist. Also zum einen, weil ich halt sehr lange in dieser Branche bin, aber auch, weil ich halt selber ziemlicher Ausrüstungsfreak bin und viel ausprobiere und aber auch natürlich draußen unterwegs bin und sehe, was haben die Kunden an, was brauchen die, was für Trends zeichnen sich da ab. Also habe ich wahrscheinlich ein sehr gutes Gespür dafür, für den Markt und für die Bedürfnisse.
Ja, ja, das kann ich mir vorstellen, dass das hilfreich ist. Du hast gerade schon von Glaubwürdigkeit gesprochen. Wie wichtig ist die eigene Glaubwürdigkeit zum spezialisierten Handel?
Also ich glaube, dass Glaubwürdigkeit und Authentizität für Spezialisten ganz entscheidend sind, weil ich glaube, dass das somit der wichtigste Differenziator sein muss, um überhaupt noch Chancen oder überleben zu können. Weil wenn das nicht mehr da ist, dann kann man ja auch bei Amazon kaufen oder wo auch immer. Mhm. Und ich glaube, dass das der entscheidendste Punkt ist, aber letztendlich ja wahrscheinlich auch das Schwierigste oder etwas, was man sich auch nur schwer kaufen kann.
Mhm. Ja, wenn man so über Glaubwürdigkeit spricht, kommt man ja auch schon in Richtung Vertrauen und auch Kundenbindung. Was sorgt denn so aus deiner oder eurer Sicht dafür, dass Menschen nicht nur einmal bei Bergzeit kaufen, sondern auch gerne dann wiederkommen?
Also das sind ganz, ganz viele verschiedene Punkte, die darauf einzahlen. Und allen voran natürlich diese Glaubwürdigkeit, die man wahrscheinlich auch über einen langen Zeitraum aufbauen muss, die man sich eben nicht kaufen kann, sondern da laufen eben die Kompetenz rein und eben die Authentizität, aber natürlich auch die Menschen, die hinter den Unternehmen sind, die dafür stehen. Also und das ist natürlich im weiteren Sinne Marketing, aber letztendlich was für ein Marketing. Und das ist, glaube ich, dann, da kann man sich sehr stark differenzieren. aber natürlich auch das Sortiment letztendlich. Mhm. Wir kaufen Produkte ein und verkaufen die wieder. Die gibt es natürlich auch woanders. Und das Abheben geht natürlich über ein gut kuratiertes Sortiment. Die Trends zu erkennen, frühzeitig zu haben, eine hohe Verfügbarkeit zu haben, das sind wahrscheinlich so die wichtigsten Punkte dabei.
Gibt es bei dir da so einen Unterschied zwischen, also aus deiner Sicht, einen Unterschied zwischen Wiederkauf und echter Loyalität? Also klar, wenn ein Kunde zufrieden ist, dann kauft er auch gerne wieder. Aber ab wann ist dann ein Kunde wirklich loyal für euch?
Ja, ich habe so ein bisschen meine Herausforderung mit dem Wort loyale Kunden, weil ich glaube, so richtig loyale Kunden gibt es gar nicht. Mhm. Weil es gibt, es ist eine gute Frage gewesen mit dem Wiederkauf versus loyal, weil natürlich, also wir erwirtschaften über 70% unseres Umsatzes mit Kunden, die bereits bei uns gekauft haben.
Was ja schon echt, also sehr stark ist, ne?
Ist ein sehr hoher Wert natürlich, aber man kann wahrscheinlich davon ausgehen, dass die auch woanders kaufen, weil die haben einfach einen sehr hohen Bedarf und die kaufen vielleicht mal hier oder mal da. Deswegen müssen sie noch lange nicht loyal sein, wenn man sagt, die kaufen dann nur bei uns. Ja, das wäre wahrscheinlich auch ein Trugschluss, das zu denken.
Mhm. Aber es könnte ja auch damit reinspielen. Also du sagst ja, dass du auch als Outdoor-Mensch einfach die Zielgruppe verstehst und die fühlen sich verstanden, dass das da auch mit reinspielt, dass ihr halt die Bedürfnisse versteht. Ne?
Definitiv,
und dann
ja.
Das gute Sortiment da anbietet. Ja. Klar, Vertrauen.
Ich glaube auch zu dem Vertrauen gehören jetzt aber auch nicht nur die Themen, die ich genannt habe. Ich glaube, für mich gehören da auch sehr stark auch so E-Commerce-Standards dazu, die man natürlich halten muss. Ob das jetzt Lieferzeiten sind, dass in Deutschland das Paket am nächsten, spätestens übernächsten Tag da ist, dass die Retouren kostenlos sind und gut funktionieren, dass auch die Preise passen. Ja? Also nur weil man sehr glaubwürdig ist oder authentisch ist, kann man noch lange keine Mondpreise verlangen, sondern auch das muss einfach alles stimmig sein. Das ist auch schwierig, sich da abzuheben, weil da gibt es einfach einen Standard am Markt, den muss man haben, erreichen. Auch das gehört zu Vertrauen.
Mhm. Also die Retouren sind bei euch auch immer noch kostenfrei?
Ja, es hängt vom Land ab, weil das gibt natürlich auch ein Stück weit der Markt so vor. Also in Deutschland sind die Retouren kostenlos, ja.
Okay. Ich habe schon irgendwie wahrgenommen, dass
das
einige
auch,
wieder einführen.
Auch den Unterschied. Ja, definitiv. Also es ist natürlich schon ein großer Kostentreiber, auch für uns das Thema Retouren. Aber es ist auch interessant zu sehen, wie unterschiedlich das dann in Europa ist. Also Deutschland und auch Österreich sind ja eigentlich die einzigen Länder, wo diese kostenlose Retouren in der Form Standard sind. Und in anderen Ländern eigentlich nicht.
Ja, ja, du hast gerade schon gesagt, dass das Vertrauen alleine so gar nicht ausreicht. Spannend ist dann auch die Frage, wie man euer Profil, also das spezialisierte Profil, so hält, wenn das Unternehmen wächst, was ihr ja auch macht. Wie schafft man es denn dann dabei, nicht beliebig zu werden und das Profil so zu halten?
Ja, das ist wahrscheinlich die größte Schwierigkeit dabei, die wir haben, denn eigentlich ist ja unsere Marke oder die Markenwahrnehmung unser größter Wert des Unternehmens. Das kann man nicht einfach kaufen und entsprechend schauen wir da eben auch drauf. Und die Herausforderung ist dabei eigentlich die, dass wir auch laufend Sortimente ausbauen. Also wir sind ja heute zwar sehr spezialisiert auf Bergsport und Outdoor, aber bei uns gibt es auch Produkte für, was ich, Hundezubehör oder bei uns gibt es auch normale Laufschuhe für die Straße oder bei uns gibt es auch Bikinis zu kaufen. Also auch viele Sachen und Randsortimente, die nicht unbedingt auf dieses Spezialistentum einzahlen. Und umso wichtiger ist eben da sehr stark auf die Marke und auf die Positionierung zu schauen. Und wir haben das so gelöst, dass wir eben sogenannte Leitplanken eigentlich haben für uns, wie wir die Marke sehen und wie wir sie auch steuern. Wir haben präzise Zielgruppen, mit denen wir definieren können, wen sprechen wir an und wen sprechen wir vielleicht auch nicht an, obwohl wir Sortimente haben. Also in der Außenwahrnehmung, im Marketing wird man jetzt bei uns keine Social-Media-Posts über Mode finden zum Beispiel oder Bikinis. Aber trotzdem verkaufen wir das.
Beachwear, ne? Ja.
Beachwear, genau. Also das wird so in der Form nicht geben. Aber wir kaufen das und da muss man eben darauf achten, dass das passt und da muss man da eben auch konsequent sein.
Ja. Ja, Beachwear braucht man ja auch für den Bergsee.
Ja, definitiv. Also ist jetzt nicht so, dass man das nicht braucht. Jeder Mensch braucht auch normale Sneaker oder genau, jeder hat eine Badehose oder Bikini und das verkaufen wir ja auch gut mit, weil wir sehen, wir haben den Kunden und warum soll man den nicht auch mitverkaufen, wenn der bei uns ist? Das ist ein Teil unseres Erfolgs, aber eben besteht da eben auch die Gefahr, dass wir eben als Marke verwässern oder nicht mehr als Spezialist wahrgenommen werden und das gilt eigentlich an der Stelle zu verhindern. Anderes Beispiel dafür ist vielleicht auch das Thema Nachhaltigkeit, weil das für uns eben extrem wichtig ist und ein wichtiger Differenziator ist für uns und auch hier haben wir klare Leitplanken, wie wir da in die Kommunikation gehen, was wir unterstützen. Bei uns wird sich zum Beispiel nichts finden zu Heliskiing oder wir haben viel Kommunikation rund um das Thema Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Das zieht sich aber auch durch bis zu Themen, die wir im Unternehmen machen, damit wir aus dem Innen eben auch glaubwürdig sind, was das Thema Nachhaltigkeit betrifft.
Ja, ja. Ja, dazu bietet ihr auf jeden Fall einiges an. Kommen wir, glaube ich, gleich nochmal drauf zurück. Das ganze Thema Nachhaltigkeit und auch Reuse. Ja, gab es denn auch schon mal eine Entscheidung, bei der ihr dann bewusst gesagt habt, Sortimentserweiterung, das würde sich jetzt wirtschaftlich oder wäre wirtschaftlich wirklich interessant, aber dann habt ihr euch dagegen entschieden, weil es einfach nicht zur Bergzeit passt?
Ja, also ich glaube, Sortimentsentscheidungen, die treffen wir laufend und müssen das ständig abwägen und probieren wir einfach aus und schauen, wie das läuft. Das ist eigentlich unsere normale Haltung, dass wir schauen, was wird zusammen gekauft, zum Beispiel, was funktioniert und was funktioniert nicht. Aber ja, also nehmen wir das Thema Beachwear, ist wahrscheinlich ein ganz gutes Beispiel. Das haben wir bisher zum Beispiel nicht ausgebaut. Es ist schon sehr weit weg von dem, was wir eigentlich tun.
Obwohl es dann gut läuft oder laufen würde, noch besser wahrscheinlich.
Genau, also ist, wie gesagt, es ist auch nicht so, dass wir das jetzt nicht auch haben, aber es ist jetzt keine strategische Initiative in diese Richtung zu entwickeln.
Verstehe ich. Ja, so ein Teil des Profils entsteht ja dann nicht nur über das Sortiment, sondern auch bei euch über das, was ihr rund um die Marke und Community macht. Da seid ihr auf jeden Fall sehr aktiv, weil wenn man auf Bergzeit so drauf schaut, habe ich ja zumindest nicht das Gefühl, dass ihr einfach nur Produkte verkauft. Da spielen dann Inhalte, Beratung und wie gesagt Community eine echt große Rolle. Welche Bedeutung hat das so in, ja, haben diese Dinge für die Kundenbeziehung bei euch?
Das ist eine extrem hohe Bedeutung und das, glaube ich, spielt vor allem sehr stark ein auf diese erste Frage, die du gestellt hast bezüglich Vertrauen, Glaubwürdigkeit und so weiter. Das sind die wichtigsten Hebel. Und auch, wie lange wir das eigentlich schon machen, denn Bergzeit ist gegründet worden eigentlich eher als Content-Plattform, so als Tourenportal. Das war der Gründung und der Shop kam erst später mit dazu. Also das steckt schon sehr stark auch in unserer DNA drin, auf dem Thema Content aufzubauen. Und ob das jetzt unser Magazin ist, das wir haben für, was ich, Reiseberichte, Testberichte von echten Menschen letztendlich auch, also nicht zwar KI-unterstützt geschrieben vielleicht, aber von echten Menschen erstellt und getestet. Das ist der ganz große Unterschied.
Da habe ich gerade eben noch mit einem Kollegen drüber gesprochen, der das immer liest.
Bei uns?
Ja, ja.
Das ist gut. Das ist schön, da Rückmeldung zu bekommen. Also das steckt in uns drin und das versuchen wir auch laufend zu verbessern, denn letztendlich versuchen wir, Probleme für die Kunden zu lösen. Und das ist alles um das Thema Beratung. Und das zweite Thema ist sicherlich ein großes Thema, das Thema Social Media für uns, um die Marke aufzubauen und sichtbar zu machen, auch menschlich zu machen. Mhm. Und dann gibt es natürlich noch das Thema Reuse, hattest du ja auch gesagt, unser Secondhand-Bereich. Da kommen wir doch noch mal kurz drauf zu sprechen dann.
Ja, genau. Wie schafft ihr denn dann Inhalte, die wirklich hilfreich sind und jetzt nicht nur nach Marketing klingen? Weil ist das so dieses Probleme lösen für eure Kundinnen und Kunden? Also dass ihr euch wirklich darauf fokussiert und dann halt glaubhaft rüberkommt auch und authentisch ist?
Ja, würde ich schon sagen. Ja. Also ich glaube, man muss sich ja vorstellen, warum kaufen die Kunden bei uns? Die haben ein Problem oder die brauchen irgendwas. E-Commerce ist ja nach wie vor nicht einfach. Und die größte Problematik ist, jeder kennt das wahrscheinlich, wenn man sich bei Zalando auf eine Seite geht und sich Jeans anschaut und dann kommen 1000 Jeans.
Ja.
Und welche Jeans nehme ich jetzt? Alle schauen gleich aus. Und dieses Problem zu lösen, das haben wir auch ähnlich bei uns, wenn du auf Jacken klickst, kommen auch, wahrscheinlich ein paar tausend Jacken.
Mhm.
Das zu lösen, das ist eigentlich das große Ziel und da kommen wir dem Schritt für Schritt näher. Und das kann mal ein Testbericht sein, ein Vergleich der 10 besten Gore-Tex-Jacken.
Mhm.
Das kann aber auch dann wirklich Expertentipp sein für einzelne Produkte. Und mit was wir eben gerade stark rumexperimentieren, ist eben ein Chatbot, der dann eben eine bessere Beratung zugänglich macht und mit dem man dann wirklich interagieren kann.
Mhm. Ja, gerade bei Produkten helfen ja so visuelle Formate auch sehr, weil bei Produkten ist es immer schön, wenn man die dann sieht, was man am Ende dann tragen würde. Ihr habt aber ja dann auch den Podcast, der dann irgendwie diese Kommunikation noch verlängert oder gerade dann intensiver berät und Erfahrungsberichte rausgibt. Ne? Da habt ihr mal unterschiedliche Gäste zu Gast?
Ja, richtig. Also wir haben da verschiedene Formate bei dem Podcast. Also es gibt jetzt Interviews ganz klassisch mit Athleten, Sportler oder Leute, die mit Bergsport zu tun haben, aber auch so Beratungsformate. Was muss ich bei dem Kauf von einem Klettersteigset berücksichtigen zum Beispiel? Und jetzt relativ neu gibt es auch so News-Formate, also was passiert so in der Sportlerwelt von Bergsport. Und das funktioniert eigentlich auch sehr gut. Und das ist auch nochmal natürlich eine Verlängerung und ein Zugang zu einem Kunden auf eine andere Art und Weise. Aber ich bin mir ziemlich sicher, alle, die den Podcast abonniert haben, sind noch gute Kunden.
Ja, das kann gut zutreffen. Ne? Ich habe jetzt noch vor, ich weiß gar nicht, habe ich es gestern erst gesehen, dass ihr für so ein Community-Event aufgerufen habt. Also ihr geht gemeinsam wandern mit irgendwie einer Gruppe von x Leuten und sammelt dann Müll und trefft euch halt zusammen, macht dann oben eine Brotzeit. Was zeigen euch solche Formate über Community und über das, was Menschen heute von einer Marke wie Bergzeit erwarten?
Ja, da hast du gut aufgepasst. Das ist eine Aktion mit deinem Partner und das ist eigentlich schon bei einem wichtigen Punkt. Auch bei uns, wir arbeiten sehr stark mit Partnerschaften zusammen. Mhm. Ob das jetzt in dem Thema Nachhaltigkeitsinitiativen sind, mit Patronen ist das, glaube ich, zusammen, oder ob das dann mit Vereinen zusammen ist, den Alpenvereinen zum Beispiel und so weiter, um der Community zu stärken. Das ist schon ein wichtige Initiativen für uns, um da auch einen besseren Zugang über diese Partnerschaften zu den potenziellen Kunden zu haben.
Ist ja eigentlich dann so ein guter Mix aus irgendwie Aktivierung, Markenbindung und auch Haltung.
Definitiv, ja, definitiv. Also da bin ich wieder bei den Leitplanken, was wir dort machen, mit welchen Partnern wir zusammenarbeiten. Das ist schon, da haben wir schon recht strenge Leitplanken, damit es Sinn macht. Also wir würden jetzt nicht mit einem Partner arbeiten, die nicht auf ihre CO2-Emissionsreduzierung achten zum Beispiel. Also das ist ein neues Beispiel. Und da achten wir sowohl jetzt bei den Partnerschaften auf der Marketingseite, aber zum Beispiel auch drauf, wir arbeiten jetzt Dienstleister zusammen in der Logistik. Also das ziehen wir eigentlich durch über die komplette Wertschöpfungskette bei uns.
Ja, dass das alles so kongruent ist, ne? Wie wichtig ist denn das für euch, dass ihr dann auch die Community aus dem Digitalen rausholt ins echte Leben? Also dann trifft man ja wirklich auf die Community.
Ja, also das ist für uns als E-Commerce-Händler wahrscheinlich ein bisschen schwieriger als stationärer Händler, weil da ist man natürlich wesentlich anfassbarer. Aber ja, das ist natürlich solche Events wie mit diesem Müll wegräumen am Berg. Das ist natürlich perfekt. Oder mal so Kundenevents, wie wir es hatten ganz am Anfang, wo du gesagt hast, am Stripsenjochhaus wäre auch so ein Beispiel gewesen. Aber natürlich, wir sehen uns zwar heute als Online-Händler, wir haben aber auch zwei Filialen und auch da machen wir Kundenevents. Also heute zum Beispiel ist ein Nachhaltigkeitsabend mit Gästen, mit Vorträgen und VIP-Shopping. Also sowas machen wir auch, um eben anfassbarer zu sein. Im E-Commerce ist es sicher wesentlich schwieriger, weil wir arbeiten ja europaweit. Social Media ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, um die Menschen hinter Bergzeit sichtbar zu machen. Und da agieren wir unterschiedlich pro Kanal. Also Instagram funktioniert anders wie TikTok und ein Podcast funktioniert auch wieder anders. Und ich würde aber auch sagen, dass auch im Online-Bereich dieses Thema Testberichte und echte Menschen sichtbar machen, die diese Produkte getestet haben, ein ganz entscheidender Punkt ist. Das ist zwar jetzt vielleicht nicht auf deine Frage in der echten Welt, aber es ist eher so eine Mischung aus beiden, weil ansonsten ist der E-Commerce ja eigentlich schon eine sehr nüchterne, wenig menschliche Sache.
Ja klar, alles, was ja so digital ist, da irgendwo Emotionen reinzubringen und Emotionen und echte Menschen ja dann auch, ne, die was transportieren, ist dann wichtig, um auch die große Masse zu erreichen. Mit so einem kleineren regionalen Community-Event schafft man das ja dann nicht.
Ja, genau.
Ja, vor allem, weil ihr ja hauptsächlich dann E-Commerce macht. Aber ihr habt ja dann auch die zwei Filialen da im Münchner Süden. Und die helfen euch ja dann auch dabei, also zumindest bei den Community-Events als Treffpunkt und so, ne?
Genau, ja. Also definitiv.
Finden da auch so Events statt?
Ja, also da haben wir schon mehrmals im Jahr haben wir da Events. Das sind jetzt keine riesen Läden. Das sind zwei vergleichsweise kleine Läden, aber wir schaffen da schon immer ein paar hundert Leute hin und bei diesen Events und haben natürlich auch den Vorteil, wir sind ja ein großer Händler, also wir haben auch einen guten Zugriff auf die Athleten und so weiter und können da gute Vorträge machen. Also das ist immer gut nachgefragt.
Ja, da unten befinden sich wahrscheinlich auch einfach viele Bergsportler, die sich da anbieten.
So ist das in den Bergen und sagen wir mal südlich, genau südlich von München, da sind wirklich viele Bergsportler und man muss natürlich auch sagen, wir brauchen natürlich auch eine Zielgruppe mit einem tendenziell höheren Einkommen. Und auch das ist natürlich in der Region München, südlich von München, natürlich schon auch gegeben.
Ja.
Das passt schon gut zusammen.
Bergsportler in Köln zu finden, wird wahrscheinlich schwieriger.
Ja, darf man aber nicht unterschätzen. Ich glaube, Köln ist tatsächlich auch so, ich glaube, die drittgrößte Stadt für uns.
Ah, okay.
Deutschland.
Ja, krass. Auch der Hype ist hier. Wandern ist aber auch einfach toll. Was ich mich jetzt frage, wird es sich denn für euch anbieten, mehr Filialen? Also ihr seid europaweit aktiv. Würde es Sinn machen, mehr so Touchpoints zu haben, so stationäre?
Grundsätzlich ja. Also ich glaube definitiv an das Thema stationärer Handel. Ich glaube sogar, dass es auch in Zukunft wieder wichtiger werden kann, weil durch die weitere fortschreitende Digitalisierung und KI-Themen, glaube ich, dieses Menschliche schon auch wieder wichtiger wird. Ich glaube auch, dass das für uns grundsätzlich funktionieren würde. Auf der anderen Seite ist es natürlich eine große Investition für uns und in der jetzigen Phase, wo wir sind, fokussieren wir uns eben stärker auf den E-Commerce, weil hier eben gerade so große Veränderungen anstehen. Aber grundsätzlich, ja, es ist denkbar und auch nicht abwegig, dass wir unser Filialnetz erweitern.
Wir haben gerade eben schon ganz kurz Reuse angesprochen. Das ist ja auf jeden Fall auch noch ein großer Baustein bei euch, den nicht jeder Händler so hat. Welche Rolle spielt das Modell für euch?
Also Reuse ist für uns ein ganz wichtiger Differenziator, weil grundsätzlich als Händler ist es ja gar nicht so einfach, sich von anderen zu unterscheiden, weil alles, was wir gerade aufgezählt haben, zahlt darauf ein, auf eine Differenzierung. Aber letztendlich ist es ja so, dass wir Produkte einkaufen und auch wieder verkaufen, so wie das andere Händler auch machen. Und es ist schwierig, da das richtigen USP als Händler sich rauszuentwickeln. Und Reuse ist dafür ein wichtiger Baustein, denn Reuse ist ja unser Second-Hand-Programm. Das heißt, wir kaufen gebrauchte Ware ein und verkaufen sie auch wieder. Und das ist etwas, was wir natürlich auch stark mit unserem Kerngeschäft, mit Neuwaren zusammenbringen können und was sehr stark auch auf die Wiederkaufhäufigkeit hilft. Denn wenn man ein Produkt bei uns kauft und ist vielleicht unzufrieden, der Schuh passt nicht oder mir gefällt die Jacke nicht mehr, dann kann man das einfach wieder bei uns zurückgeben, obwohl es gebraucht ist. Mhm. Kommt dann vielleicht nicht vollen Verkaufspreis zurück, sondern anteilig, aber bekommt dann entweder das Geld oder einen Gutschein, um sich wieder was Neues oder was anderes zu kaufen. Und von dem her zahlt das Thema Reuse und der Second-Hand-Bereich für uns auf verschiedene Ziele ein. Also zum einen das Thema Nachhaltigkeit, weil das ist natürlich ein ganz entscheidender Punkt für uns. Die meisten Emissionen fallen an bei der Produktion von Neuware. Und wenn die Ware bereits existiert und nur wieder dem Markt zugänglich gemacht wird, dann ist es eigentlich das Nachhaltigste, was man machen kann. Mhm. Und es zahlt sehr stark auf das Thema Wiederkauf ein. Das ist für uns, sag mal, aus kaufmännischer Sicht der wichtigste Faktor. Und dann natürlich das Thema Marke und Branding und Differenzierung. Denn wenn du einmal auch bei uns im Secondhand-Bereich was gekauft hast oder was verkauft hast, ich glaube, das vergisst du nicht mehr, weil es ein so ein intensiver Prozess ist und was eher Außergewöhnliches auch ist heute im E-Commerce, dass sowas funktioniert. Und von dem her hat das natürlich auch nochmal eine sehr tiefe Markenwahrnehmung.
Ja, dadurch wird ja dann eigentlich auch eure Zielgruppe nochmal erweitert. Du hast gerade gesagt, dass ihr eigentlich auf Menschen angewiesen seid, die ein höheres Einkommen haben. Aber so Reuse-Produkte oder Artikel, die sind ja auf jeden Fall dann auch ein bisschen günstiger.
Genau, definitiv. Also es ist auch eine Zielgruppenerweiterung. Also es gibt noch ganz viel mehr Gründe. Da könnte ich jetzt, glaube ich, auch 2 Stunden drüber sprechen, warum wir das machen. Aber genau, definitiv auch. Also es ist natürlich auch eine preissensiblere Zielgruppe, die wir ansprechen. Ja, das stimmt.
Und wie läuft das dann ab? Also wenn ich jetzt eine Jacke bei euch gekauft habe und feststelle, ich möchte aus was für Gründen auch immer, also wahrscheinlich eher, vielleicht will ich eine andere Farbe haben und möchte die zurückgeben, die ist noch top in Schuss. Muss ich dann Fotos an euch schicken oder wird erst das Produkt an euch direkt versendet und ihr bewertet das dann? Wie läuft sowas ab?
Also es ist so, es gibt ein Seller-Portal, da kannst du sich die Marke eingeben, North Face Regenjacke, Größe M, Zustand sehr gut, da machst ein Bild dazu und dann kriegst du sofort einen Preisvorschlag von uns. Kannst sagen, ja, das passt für dich, dann bestätigst du den und dann drückst du ein Rücksendelabel aus. Das heißt, du hast auch keine Versandkosten, schickst es zu uns, wir prüfen das. Wenn es passt, kriegst du sofort das Geld oder einen Gutschein, wenn du möchtest. Der Gutschein ist da ein bisschen höher. Und dann, wenn wir sagen, okay, der Zustand ist doch nicht sehr gut, sondern er ist nur gut, dann machen wir vielleicht ein neues Angebot, das kommt aber selten vor. Und du hast sofort dein Geld oder deinen Gutschein und bei uns geht es dann in den Secondhand-Shop, in den Reuse-Shop und dort wird es dann wieder ganz normal verkauft und auch nochmal vielleicht das Abgrenzung dann zu Vinted oder zu Kleinanzeigen, hat man den Vorteil, dass man als Verkäufer von Ware eben sofort sein Geld bekommt. Du musst nicht mit Kunden verhandeln oder rumtun, kommt sofort dein Geld. Und als Käufer von Secondhand bei uns den großen Vorteil, dass du auch geprüfte Ware hast, also zum Beispiel Gore-Tex wird geprüft, ob das noch wasserdicht ist. Und du kannst auch retournieren, weil es kann ja trotzdem sein, du kaufst eine Jacke für 200 € und dir passt sie nicht. Und dann kannst du sie trotzdem zurückschicken, weil es bringt ja auch nichts, wenn du es dann zu Hause rumliegen hast.
Ja, das macht auf jeden Fall Sinn. Darüber habe ich gerade gar nicht nachgedacht. Aber klar, das ist bei anderen, jetzt sowas wie Vinted, ist das ja nicht der Fall. Ja.
Genau, es ist nicht möglich. Dafür ist es natürlich etwas teurer. Also letztendlich, wir sind dann Händler auch. Ja. Wir kaufen Ware an und verkaufen. wieder und müssen entsprechend Aufschläge machen. Das ist natürlich etwas teurer tendenziell jetzt als bei Kleinanzeigen oder Windtappen in diese Richtung.
Das ist ein anderes Geschäft. Versichert, dass man dann eine qualitativ hochwertige Ware bekommt.
Genau.
Macht das ja trotzdem Sinn und passt irgendwie ganz gut in das Bild Bergzeit. Also da den Nachhaltigkeitsaspekt zu berücksichtigen, das finde ich toll. Wenn man das jetzt.
Aber es ist dann auch ein aufwendige Prozesse, die dahinter stehen. Also es ist schon auch eine sehr starke Zukunftsinvestition, sowohl in die Marke als auch eben auch in die das Thema Wiederkauf.
Ja, deswegen macht es wahrscheinlich auch nicht jeder, weil es erstmal Investition und Aufwand ist. Ne?
Genau.
Ja, wenn man das alles so zusammennimmt, dann stellt man sich ja auch die Frage, was können denn andere Händler, die jetzt hier vielleicht zuhören, davon lernen, wenn sie ebenfalls irgendwie über stärkere Loyalität, Profil und Community nachdenken. Was wären so aus deiner Sicht zwei oder drei Dinge, die einen wirklichen Unterschied machen und die du anderen Händlern mit auf den Weg geben könntest?
Also ich glaube, der wichtigste Punkt ist neben diesen ganzen Glaubwürdigkeit oder Markenwahrnehmungs-, Differenzierungsthemen, dass man nie vergessen darf, dass ein Händler sehr stark vom operativen Geschäft lebt und von der operativen Exzellenz eigentlich lebt. Also dass man das nie vernachlässigen soll, sondern das muss eigentlich immer das Wichtigste sein. Weil wenn das nicht die Basis ist, dass das Replenishment funktioniert, dass der Einkauf funktioniert, dass der Verkauf funktioniert. Die E-Commerce-Standards, die einfach laufen müssen, das darf man nie vernachlässigen, glaube ich. Das würde ich immer zuerst sagen, weil das ist Brot und Butter. Das Zweite ist wahrscheinlich alles, was mit Marken zu tun hat, an der Stelle wirklich konsequent zu sein und lieber auf Umsatz zu verzichten, als seine Marke zu verbessern und unglaubwürdig zu werden. Das ist wahrscheinlich aus Markensicht, aus meiner Sicht das Wichtigste. Und da habe ich auch immer versucht, über all die Jahre das ja konsequent auch zu halten, um dort nicht nachzugeben oder nicht einzureißen. Auch das Beispiel Nachhaltigkeit ist da eben ein sehr gutes Thema. Da muss man sehr konsequent sein, auch wenn man natürlich mal unangenehme Entscheidungen treffen muss. Und was das Dritte ist, es geht sehr stark um Differenzierung. Und ich glaube, es ist als Händler sehr schwer, das hatte ich ja vorhin auch schon gesagt, wirkliche USPs oder Differenzierung zu schaffen. Und das geht aus meiner Sicht eben sehr stark als Händler über die Menschen, über die Mitarbeitenden, denn die machen letztendlich den Unterschied. Und das zu außen, nach außen zu transportieren, zu den Kunden hin, ich glaube, das macht auch nochmal den großen Unterschied an der Stelle.
Ja, Martin, vielen Dank dir. Ich würde sagen, wir machen dann hier mal den Sack zu. Mir hat es wirklich viel Spaß gemacht und ich fand es auch unglaublich spannend, dir dazu zu hören und die Insights zu bekommen. Ich glaube, man hat echt gut gemerkt, dass bei Bergzeit viel aus echter Nähe zur Zielgruppe entsteht und auch aus einem klaren Markenverständnis. Danke dir, dass du die Zeit genommen hast und uns die Einblicke gegeben hast.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, und damit sind wir am Ende dieser Folge der EHI Retail Insights mit Bergzeit. Ein unglaublich sympathisches Unternehmen, wie ich finde. Toll, wie sie auch mit Nachhaltigkeitsaspekten umgehen. Das hat mich stark begeistert. Und für mich bleibt vor allem hängen, dass Kundenbindung im spezialisierten Handel nicht nur über reinen Wiederkauf entsteht, sondern vor allem auch über Vertrauen, Glaubwürdigkeit und das Gefühl, als Kundin oder ja, Kunde wirklich verstanden zu werden. Das macht schon viel aus. Ich danke euch fürs Zuhören und freue mich auf die nächste Folge mit euch. Habt noch eine schöne Woche. Bis bald, eure Clarissa.
Mit unserem Wissen die Zukunft des Handels gestalten. Dafür forschen wir. EHI. Gemeinsam besser handeln.